ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Salinas und einer EU, die sich heute demonstrativ einig und solidarisch präsentiert hat. Womöglich wollten die EU-Innenminister nach ihrer Krisensitzung damit ein Zeichen setzen. Sie haben per Video über den Massenandrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta beraten. Die EU stehe zusammen, sagte der irische Innenminister O'Callaghan im Anschluss und betonte, dass die EU-Außengrenzen die gemeinsame Verantwortung seien. Er lobte Spaniens, Zitat, rasche Antwort. Spanischen Regierungsangaben zufolge waren rund 72.000 Menschen teils schwimmend nach Ceuta gekommen. Marokko sagt, man habe Spanien im Vorfeld gewarnt. Das melden spanische Medien nach einem Gespräch mit einem hohen Regierungsmitglied in Rabat. Stefan Ehlert berichtet.
Die Warnung sei schon einige Tage vor der tödlichen Tragödie erfolgt. Sie kostete nach bisher vorliegenden Zahlen mehr als 80 Menschen das Leben. Die meisten von ihnen ertranken. Die hochrangige Quelle erklärte, dass die marokkanischen Sicherheitskräfte die Menge von mehreren 10.000 Menschen am Donnerstag nicht mehr hätten zurückdrängen können. Ein Eingreifen hätte zu Opfern geführt. Marokko beschäftige rund 20.000 Grenzbeamte entlang seiner gesamten Küste und habe vor Ceuta nicht über ausreichend Kapazitäten verfügt. Marokko arbeite aber in Fragen der Migration vertrauensvoll und erfolgreich mit spanischen Stellen zusammen. So habe man in den vergangenen beiden Jahren rund 160.000 irreguläre Grenzübertritte verhindert.
Im Gazastreifen sind heute mehr als 112 Menschen beigesetzt worden. Sie waren im November 2023 bei einem israelischen Luftangriff auf einen Wohnblock getötet worden. Jörg Poppendiek berichtet.
Der von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Zivilschutz berichtet, dass die Leichen am vergangenen Wochenende geborgen wurden. Unter den Toten sollen auch 40 Kinder und 30 Frauen sein. Mehr als 150 Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst. An der Trauerfeier haben mehrere hundert Menschen teilgenommen. Der von US-Präsident Trump ins Leben gerufene Friedensrat hat inzwischen den möglichen Fahrplan für ein Abkommen für den Gazastreifen konkretisiert. In einer Mitteilung heißt es, der vollständige Abzug der israelischen Armee hinter die gelbe Linie werde erst erfolgen, wenn die Hamas ihre Waffen vollständig abgegeben habe. Das klang am vergangenen Freitag noch anders. Da war von einem parallelen, schrittweisen Prozess die Rede. Israel sollte sich zurückziehen, während die Entwaffnung der Hamas voranschreitet. Ein ranghoher israelischer Regierungsvertreter hatte zuvor mitgeteilt, dass Israel einen Rückzug seiner Truppen aus dem Gazastreifen ablehnt und auch seine Angriffe in dem Gebiet nicht einstellen wird.
In der Demokratischen Republik Kongo kämpfen die Menschen weiter gegen das Ebola-Virus. Mittlerweile sind knapp 1.700 Menschen daran gestorben. Das hat Wassie Murphy von der Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt. Thomas Wagner mit weiteren Informationen aus Genf.
Dies sei der größte Ebola-Ausbruch im Kongo überhaupt, so Wassie Murphy. Und ein derart steiler Anstieg der Fallzahlen wie im Kongo sei kaum mehr unter Kontrolle zu halten, zumal um die 17.000 weitere Verdachtsfälle unter Beobachtung stünden. Langfristige Abhilfe verspricht sich die WHO von der Entwicklung sogenannter RNA-basierter Impfstoffe, die im Prinzip so ähnlich funktionieren wie Impfstoffe gegen Corona. Hier gäbe es zwei vielversprechende Projekte. So habe für ein von der englischen Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Serum Institute of India entwickelter Impfstoff die sogenannte Phase-1-Testreihe der praktischen Erprobung begonnen. Erste Rückmeldungen seien vielversprechend. Für einen weiteren vom US-amerikanischen Biotech-Konzern Moderna entwickelten Impfstoff falle der Startschuss für die Phase-1-Testreihe noch in dieser Woche in Kanada. Bis aber erste verlässliche Ergebnisse vorliegen, dauere es noch Monate, so Wassie Murphy von der Weltgesundheitsorganisation.
In Deutschland laufen die Vorbereitungen, sollte es doch dazu kommen, dass die Wehrpflicht zurückkehrt. Und wenn die wieder da ist, braucht es auch einen Dienst, den Wehrdienstverweigerer leisten können. Auch hier laufen die Vorbereitungen, wie jetzt durch einen Bericht der Bild-Zeitung bekannt wurde. Demnach haben 23 große Organisationen einen Brief bekommen, in dem abgefragt werde, wann wie viele Wehrdienstverweigerer untergebracht werden könnten. Seit Abschaffung der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes habe sich die Diakonie Wittenberg gut aufgestellt, sagt der Abteilungsleiter für freiwilliges Engagement Michael Ott in SWR aktueller Mittag.
Was wir seither haben, sind wirklich wunderbar funktionierende Freiwilligendienste und können darüber sehr viele junge Menschen freiwillig für einen Einsatz im Sozialbereich gewinnen. Das sind jedes Jahr über 100.000 junge Menschen, die diesen Dienst ableisten. Das heißt, wir haben als Wohlfahrtsverbände eigentlich kein Interesse, kein ureigenes Interesse an einem Zivildienst. Wenn der Gesetzgeber entscheidet, diesen Zivildienst soll es wieder geben, dann machen wir mit. Dann sind wir auch gerne bereit, Stellen zur Verfügung zu stellen. Wir haben selbst aber keine Aktien darin. Das heißt, wir reagieren auf politische Entscheidungen an dieser Stelle.
Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn hat sich auch im Juli nicht verbessert. Nach vorläufigen Zahlen kamen rund 53% aller Fernzüge pünktlich an. Das waren genauso viele wie im Juni. Als Gründe nennt die Bahn Probleme bei der Infrastruktur, aber auch die Hitzewellen. Als pünktlich gilt bei der Bahn ein Zug, der weniger als 6 Minuten Verspätung hat.
Fokus Südwest.
Die Temperaturen steigen und mit ihnen sinken die Pegelstände. Das Niedrigwasser am Rhein hat an einigen Orten in Rheinland-Pfalz neue Tiefststände erreicht. Das geht aus den veröffentlichten Pegelwerten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hervor. Rheinland-Pfalz-Reporterin Iris Mack hat sie sich angeschaut.
Am Pegel Kaub am Mittelrhein fiel der Wasserstand zeitweise auf 24 Zentimeter. Damit wurde der bisherige Tiefstwert aus dem Jahr 2018 um 1 Zentimeter unterschritten. Auch in Andernach wurde am Montagnachmittag der bisherige Rekord von 24 Zentimetern gebrochen. Der Wasserstand fiel auf 23 Zentimeter. Ähnlich sieht es in Worms aus. Hier fehlt nur noch 1 Zentimeter bis zum Rekordtief. Am Pegel Rehmagen wurde der Tiefstand von 7 Zentimetern bereits mehrfach erreicht, jedoch bislang nicht unterschritten. Den Vorhersagen zufolge könnten wegen der ausbleibenden Niederschläge die Wasserstände in den kommenden Tagen weiter sinken.
Das aktuelle Niedrigwasser sorgt schon jetzt für Probleme bei den Binnenschiffern in Deutschland. Frachtschiffe können weniger Ladung transportieren und auch Ausflugsschiffe spüren die Folgen. Marc Hannig, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oberrhein, beschreibt das im SWR so.
Hotelschiffe oder Fahrgastkabinenschiffe fahren momentan fast gar nicht mehr, weil einfach deren Tiefgang jetzt zu groß ist, um bei diesen niedrigen Wasserständen noch fahren zu können. Wenn ich in die Prognose schaue für die nächsten 10 Tage, dann sehe ich eigentlich keine gravierende Entspannung. Wir bleiben auf diesem niedrigen Niveau, stellenweise sogar mit leichter fallender Tendenz.
Ebenfalls eine fallende Tendenz gibt es in Baden-Württemberg beim Thema Müll. Denn im vergangenen Jahr ist weniger Müll angefallen als in den Jahren zuvor. Das zeigt die Abfallbilanz, die das Umweltministerium heute vorgestellt hat. Susanne Henn mit den Einzelheiten.
Also wenn man das gesamte Land betrachtet, dann ist es leicht gesunken. Das heißt Haushalte, Geschäfte, Gastro oder auch Unternehmen, da gibt's insgesamt ein Minus von 9%. Wenn man aber nur die Haushalte betrachtet, ist es relativ gleich geblieben mit 334 Kilo pro Kopf. Aber, und das ist erfreulich, in den letzten Jahren ist die Menge an Restmüll, der ja meistens nur verbrannt wird, gesunken und im gleichen Zeitraum die Menge des Biomülls gestiegen. Das lässt darauf schließen, dass besser getrennt wurde, also weniger organische Abfälle in der Restmülltonne gelandet sind.
Die noch fußballfreie Zeit will gut genutzt sein, denkt man sich wohl beim Fußball-Zweitligisten Kaiserslautern. Im Fritz-Walter-Stadion wird deshalb an gleich mehreren Stellen umgebaut und saniert. Das erste Heimspiel ist Mitte August. Luca Schulz über die Arbeiten.
Eine Veränderung werden die Fans direkt unter ihren Füßen bemerken. Teile der Innentreppen haben einen neuen rutschfesten Bodenbelag bekommen. Gerade bei Regen soll der Weg auf die Tribünen dadurch sicherer werden. Die übrigen Treppen sollen im kommenden Sommer folgen. Wer nach oben schaut, entdeckt aber die wohl größte Veränderung. Rund 250 alte Flutlichtstrahler werden durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Nötig war das, weil das bisherige Licht die Anforderungen der DFL nicht mehr erfüllt hat. Rund 2,5 Millionen Euro kostet die neue Anlage.
Und sonst so?
Gehe ich jetzt noch schnell aufs Klo und dann können wir weiter, dachte sich wohl eine Touristin in Freiburg. Bis sie merkte, dass ihr schnell aufs Klo länger dauern sollte, als ihr lieb war. Denn als sie fertig war, kam sie nicht mehr raus. Der Schließdienst der öffentlichen Toilettenanlage hatte seinen Dienst getan und abgeschlossen und damit die Touristin eingeschlossen. Fest entschlossen, dass die Toilette nicht so schön war, um gleich dort eine ganze Nacht zu verbringen, machte sie sich lauthals bemerkbar. Helfer der Feuerwehr befreiten die 21-Jährige schließlich. So viel Aufregung, dabei wollte sie doch nur noch schnell aufs Klo.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends.
Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.